Hallo und herzlich willkommen zur 90. Folge von NSU Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex und rechten Terror. Und auch herzlich willkommen zur 38. Folge von Vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Das ist die Podcast-Serie, die wir zusammen mit dem VBRG machen und die ich gemeinsam mit Heike Kläffner und Thi von Berlepsch moderiere. Und heute sitze ich hier mit Thi zusammen. Hallo Thi!
Hallo liebe Caro und hallo liebe ZuhörerInnen und herzlich willkommen zu unserer Jubiläumsfolge.
Ganz genau. Die Podcast-Reihe gibt es nämlich schon seit etwas über 3 Jahren. Die erste Folge von Vor Ort lief am 29.03.2020 und damals haben wir gemeinsam mit ESRA, der Beratungsstelle in Thüringen, gesprochen und zwar über die Zuspitzung der Rassismuskrise durch die Corona-Pandemie, die sich damals schon sehr deutlich abgezeichnet hat.
Und deswegen haben wir uns entschieden, heute wieder mit ESRA zu sprechen. Und einfach auch die Frage zu stellen, wie hat sich die Lage seitdem entwickelt?
Und wir sprechen tatsächlich wieder mit Theresa Laus und Franz Zobel über diese Fragen. Und wir hören aber auch mit den beiden gemeinsam rein in ihre Veranstaltung Kaltland Talks, die sie im April veranstaltet haben, anlässlich der Veröffentlichung der Jahresstatistik in Thüringen. Also werden wir heute wirklich ganz genau nach Thüringen und die dortigen Entwicklungen schauen.
Seid gespannt.
Wie angekündigt, sprechen wir heute wieder mit Franz Zobel und Theresa Laus. Franz ist Projektleiter und Koordinator bei ESRA und Theresa Laus ist Beraterin bei ESRA. Und wir haben in der Zwischenzeit, glaube ich, auch schon mehrfach im Podcast miteinander gesprochen, aber wir wollen die Gelegenheit ergreifen, um 3 Jahre zurückzuschauen, weil da haben wir nämlich zum ersten Mal miteinander gesprochen, nämlich in der ersten Folge der Podcast-Reihe Vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Aber erstmal hallo an euch beide.
Hallo.
Hallo.
Wir blicken jetzt erstmal 3 Jahre zurück und dann kommen wir in die thüringische Gegenwart und gucken in euren Kaltland-Talk rein. Aber wir denken uns erstmal zurück in den März 2020. Da habt ihr vor einer Gefahr einer weiteren Eskalation von Rassismus im Zuge der Corona-Krise gewarnt. Wie hat sich denn die Lage seitdem entwickelt und gab es vielleicht auch neue inhaltliche Herausforderungen für euch als Beratungsstelle in den letzten 3 Jahren?
Diese Eskalation von Rassismus, die wir eben 2020 schon befürchtet haben, ist tatsächlich auch eingetreten. Es hat sich 2021 schon abgezeichnet und 2022 haben wir dann eben auch einen erneuten Anstieg, also um 45% im Vergleich zum Vorjahr auch registriert. Und das waren 180 Angriffe, also jetzt für 2022. Und das ist eben auch die höchste Zahl an Angriffen, die ein unabhängiges Monitoring in Thüringen jemals registriert wurden.
Genau, ich glaube, das, was Caro, was du ja auch noch gefragt hast, ist ja der Punkt, was hat sich da auch neu entwickelt? Und das, was für uns damals so in der Form noch nicht absehbar war, ist, dass die Corona-Krise auch zu einem Punkt wurde, der zur massiven Mobilisierung der extremen Rechten geführt hat, nochmal auf den Straßen. Im Grunde genommen hatten wir eigentlich seitdem wieder wöchentlich Demonstrationen an Montagen in vielen Städten, auch kleineren Städten in Thüringen, die zeitweise auf, ja, unglaublich hohe Teilnehmendenzahlen hatten, wo es zur Eskalation kam in Bezug auf rechte Hetze, Bedrohungen, Gewalt, die sich vor allem auch gegen JournalistInnen richtete, die sich vor allem auch gegen Menschen richtete, die dagegen Position bezogen haben, aber die natürlich auch zu einem Angstraum wurde für Menschen, die nicht in dieses Weltbild passt. Und da sind wir auch wieder beim Thema Rassismus. Also wir haben schon auch wahrgenommen, dass zum Beispiel, wenn man jetzt im letzten Jahr da die Mobilisierung im Rahmen des russischen Angriffskriegs in Gera sieht, dass zum Beispiel es da auch zur rassistischen Beleidigung am Rand dieser Demonstration gekommen ist, dass da auch rassistische Bedrohungen ausgesprochen wurden gegenüber Menschen, die als migrantisch gelesen werden. Und das war für uns natürlich schon so vor 3 Jahren nicht in diesem Umfang absehbar. Und auch das ist ein Punkt im Grunde genommen, der zu einer neuen Eskalation von rechter und rassistischer Gewalt, bis dann im letzten Jahr so ein Höhepunkt auch erreicht war, geworden ist.
Wenn ihr auf die letzten 3 Jahre in Thüringen schaut, hat sich denn vielleicht auch irgendwas, ich frage mal ganz optimistisch nach, zum Besseren entwickelt?
Also genau, vielleicht fangen wir besser. Ich würde tatsächlich sagen, es waren so unglaublich viele Herausforderungen. Also wenn man mal guckt, was wir damals hatten, aber gerade für die Beratungsarbeit war das eine enorme Herausforderung, also was unglaublich viel Ressourcen auch gebraucht hat, diese Umstellung, diese schnelle Umstellung auch auf Beratung im, ja, Online-Beratung zum Beispiel. Und ich glaube, da waren wir auch vor ganz unterschiedlichen Herausforderungen.
Genau, also das, was wir ja damals schon auch besprochen oder eben auch kritisiert und problematisiert haben, war ja unter anderem eben auch die Verschleppung von Verfahren, also diese unklaren Informationslagen, also dass Betroffene nicht darüber informiert werden konnten, findet das Verfahren jetzt statt, also gerade auch zum Beispiel beim Frederode-Prozess, der mehrfach verschoben worden ist, auch damals der Prozess zum Angriff auf das IOZ in Erfurt, der mehrfach verschoben worden ist aufgrund dieser pandemischen Lage, es eben auch von den Gerichten keine klaren Informationen gegeben hat, auch bei Polizei und anderen Behörden beispielsweise eben auch gar nicht durch uns begleitet werden konnte, einfach weil da mit zwei Personen in einem Raum schon so eine Grenze erreicht war. Was ich auch noch als wesentliche Verbesserung sehe, ist eben die Einrichtung einer unabhängigen Antidiskriminierungsberatungsstelle, die jetzt eben ihre Arbeit aufgenommen hat und wir auch dadurch wesentlich entlastet worden sind. Also das heißt, dass eben auch Betroffene jetzt eine Anlaufstelle haben, wenn sie diskriminiert werden, an die sie sich wenden können, wo sie professionell beraten werden, die eben auch unabhängig arbeitet. Das hatten wir in Thüringen bis dato nicht. Und natürlich eben auch, dass es jetzt hoffentlich auch bald oder also voraussehbar eben auch eine entsprechende Hate-Speech-Beratungsstelle geben wird, wo auch wir hinvermitteln können bei solchen Fällen.
Natürlich stellen wir in fast allen Vor-Ort-Folgen, und so haben wir es auch in dieser ersten Vor-Ort-Folge gemacht, die Frage nach Solidarität und auch gesellschaftlicher Solidarität. Wie hat sich das in den letzten Jahren in Thüringen entwickelt? Wie beobachtet ihr das?
Ich glaube schon, dass es so am Anfang der Pandemie, ich würde sagen, gerade in so, würde ich sagen, auch politisch linken Gruppen zu einer Ausformung, so würde ich es mal nennen, oder zu einer Organisation von solidarischen Netzwerken. Also das hatten wir eben auch schon in der ersten Folge erzählt, dass es eben hier auch dazu gekommen ist, dass man sich in der Pandemie auch schon sehr unterstützt hat und auch irgendwie andere Formen gefunden hat, sich politisch zu organisieren, ohne sich eben zu treffen. Und was wir in Erfurt sehr speziell auch und also sehr eindrucksvoll fanden, war auch nochmal die Organisation von verschiedensten Veranstaltungen, unter anderem auch einer Demonstration zum Tag gegen Rassismus im Jahr 2022 auf eine Initiative von einem Betroffenen hin, der sozusagen gemeinsam mit migrantischen Selbstorganisationen beziehungsweise Selbstorganisationen von rassismusbetroffenen Menschen oder eben auch verbündeten Institutionen in einem sehr langen Prozess eben auch diese Großdemonstration und auch diese weiteren Veranstaltungen zum Thema Rassismus eben auch organisiert hat. Und das eben auch so eine Art, also einfach einen empowernden Ansatz hatte. Also nicht nur für Betroffene in Erfurt, sondern beispielsweise auch für Betroffene, also eigentlich in ganz Thüringen, die auch sozusagen nach Erfurt angereist sind, aber beispielsweise auch es in Gera eine Demonstration und Veranstaltung gegeben hat und das tatsächlich auch noch in diesem Jahr fortbesteht. Und das auch so beschrieben ist, dass sie sich das eben auch für die Zukunft wünschen.
Was auch natürlich auch mit der Pandemie aufkam, ist schon auch irgendwie, was kann auch online passieren? Zumindest ich habe es wahrnehmbar so gemerkt, dass vielleicht lag das auch mit der Zeit, dass Instagram nochmal mehrere Leute sich da so orientiert haben, aber dass auch da viele politische Gruppen oder viele Initiativen oder Selbstorganisationen auch aktiver geworden sind und überlegt haben, wie sie im digitalen Raum auch Themen setzen können und auch sich damit beschäftigen können. Und in dem Rahmen auf jeden Fall auch immer wieder auch, dass dazu kam, dass zum Beispiel Todesopferrechter Gewalt auch immer wieder die Initiativen, die schon dazu gearbeitet haben, sich auch mit auseinandergesetzt haben. Und dass wir aber seitdem auch das wieder möglich ist, gerade im letzten Jahr verschiedene Gruppen auch tatsächlich sich zum Ziel genommen haben, da Gedenkkultur, lokale Gedenkkultur zu entwickeln. Das heißt, in Suhl hatten wir zum Beispiel gab es eine Podiumsdiskussion zu Klaus-Peter Kühn oder in Erfurt gab es dann Veranstaltungen zu Hartmut Balzke in Nordhausen, dann zu Rolf Baginski. Und ich sehe das gerade als so einen Anfang, der sich da entwickelt, wo es immer mehr Interesse auch daran gibt, sich mit den Todesopfern rechter Gewalt lokal auch auseinanderzusetzen und das auch zu thematisieren. Und das ist tatsächlich eine sehr positive Entwicklung.
Genau, und was sozusagen ja auch nochmal so ein Ausgangspunkt war, auch für so eine Welle von Solidarität, gerade auch gegenüber Rassismusbetroffenen, oder das hat das Thema, würde ich sagen, auch nochmal so in die Öffentlichkeit geholt, war auch dieser Angriff in der Straßenbahn, also der rassistische Angriff in der Straßenbahn 2021 auf den 17-jährigen Jungen, der dort wirklich brutal angegriffen worden ist. Es gab ein Video von dem Angriff, das ging auch bundesweit durch die Medien, hat hier einen sehr großen, ja, schon auch einen, also gesellschaftlichen Aufschrei, ich würde mal sagen, so, wenn man es vergleicht zu anderen Vorfällen, die eben nicht diese Aufmerksamkeit bekommen, ausgelöst und hat eben auch sozusagen zu einer wirklich, also zu einer, also beispiellosen Welle von Solidarität auch für den Betroffenen geführt. Also es haben uns unendlich viele E-Mails, Anrufe erreicht, wie er unterstützt werden kann. Und ich glaube, das war auch so der Ausgangspunkt dafür, dass eben auch Menschen auf das Thema aufmerksam geworden sind, sich engagieren wollten, Demonstrationen organisiert und Kundgebungen organisiert worden sind und sich eben auch entsprechende Netzwerke gebildet haben. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man auch darauf schaut, was so ein Angriff auch in Communities ausgelöst hat. Also hier war auch nochmal sehr deutlich, dass es haben sich auch Leute an uns gewandt, die von Rassismus betroffen, aber nicht von dem Angriff direkt und die eben auch gesagt haben, Straßenbahn ist für uns ohnehin schon ein Angstraum, jetzt noch viel mehr, wir trauen uns nicht mehr. Und ich glaube, dass das eben auch ganz, ganz wichtig war in dieser Zeit, dass sich eben auch hier so viele Menschen zu diesem Thema auch zusammengeschlossen haben.
Genau, es gab noch eine Veränderung oder Besserung im Zusammenhang mit dem viel besprochenen Justizproblem in Thüringen. Seit März 2020 hatten wir natürlich wieder skandalöse Urteile, so nur um zu erinnern an das Ballstedt-Prozess, das Urteil und dann auch der Frederode-Prozess, also nur die Spitzen des Eisberges. Und da gab es in dem Sinne dieses Jahr natürlich die Veränderung, die nochmal zu erwähnen ist, dass es eine neue Justizministerin gibt in Thüringen. Aber das ist jetzt auch schon bald 100 Tage wieder her. Und bisher sind es nur vage Ankündigungen und tatsächlich hoffen wir, dass da jetzt bald endlich mal ein konkreter Vorschlag zum Beispiel kommt, zum Beispiel zu einer Schwerpunktstaatsanwaltschaft Hasskriminalität.
Tja, und damit sind wir in der Gegenwart in Thüringen. Ihr habt gerade eure Statistik für das Jahr 2022 vorgestellt, nicht nur im Internet, nicht nur auf einer Pressekonferenz, sondern eben auch bei einem Veranstaltungsformat, nämlich dem Kaltland Talk. Und da haben wir einige Statements hier für die Podcast-Folge ausgewählt. Von wem werden wir denn gleich hören?
Wir hören zum Beispiel Statements von Nuhur Al-Subi, die in Gera wohnt, dort eben auch als muslimische Frau von Rassismus betroffen ist, soziale Arbeit studiert, unter anderem auch bei einem Magazin Artikel schreibt zum Alltag in Gera, unter anderem eben auch zu Rassismuserfahrungen und dort eben beispielsweise auch, ja, so Netzwerke organisiert, eben auch unter anderem zwischen von Rassismus betroffenen Menschen. Und wir hören auch Statements von Merlin Müller, einem betroffenen Journalisten von dem Frederode-Übergriff, der aber immer noch auch zur extremen Rechten recherchiert, auch fotografiert, veröffentlicht, eben auch beschreibt, dass er auch Bedrohungen und Angriffe als alltäglich auf Demonstrationen erlebt und eben auch so ein bisschen die Situation in Thüringen auch nochmal schildert.
Dich, Franz, hören wir auch bei dem Kaltland-Talk nochmal, weil du eben die Statistik dort an mehreren Punkten vorstellst. Und das ist auch schon das erste Statement, was wir gleich hören. Ja, womit hast du da bei dem Kaltland-Talk angefangen?
Wir haben das so gemacht, dass wir immer so Zwischenphasen hatten, wo wir Aspekte aus der Statistik vorgestellt haben mit einem Fokus. Und angefangen habe ich mit dem allgemeinen Zahlen, also das heißt Angriffszahlen, wie sich die auch im Vergleich zu den Jahren davor entwickelt haben und wie viele Menschen betroffen waren und was die Tatmotivation war.
Ich werde euch versuchen, kurz die quantitativen und qualitativen Ergebnisse unseres unabhängigen Monitorings rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Thüringen vorzustellen. Zum Hintergrund, wir machen das seit 2011 und wir kriegen sozusagen die meisten Meldungen über KooperationspartnerInnen, über Betroffene, aber auch über eine regelmäßige Recherche in den Medien, aber auch von parlamentarischen Anfragen. Und in die Statistik werden aber nur Fälle aufgenommen, die anhand fester Kriterien unseres Dachverbandes, dem Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, eingeordnet werden können. Das ist vielleicht auch wichtig, dass es um physische Gewalt vorrangig geht und um Bedrohungen und Nötigungen. Und wir uns ist aber bewusst, dass Gewalt mehr ist als physische Gewalt, aber trotzdem das Monitoring erfasst erstmal nur die Gewalttaten und gibt damit so einen Ausschnitt. Wir haben in Thüringen es im letzten Jahr mit einer neuen Welle rechter und rassistischer Gewalt zu tun. Im vergangenen Jahr haben wir einen Höchststand registriert, insgesamt 180 Angriffe, das heißt durchschnittlich 3 Angriffe pro Woche. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg um 45%. Das ist die höchste Zahl an Angriffen, die wir je durch ein unabhängiges Monitoring in Thüringen registriert haben. Und bisher waren die meisten Angriffe 2018, vor allem durch die rassistischen Mobilisierungen damals, bedingt. Mindestens 276 Menschen waren davon betroffen, direkt betroffen im letzten Jahr und 98 mit angegriffen. Das heißt, insgesamt waren das 374 Menschen, die von rechter und rassistischer und antisemitischer Gewalt betroffen waren. Auch das ist ein Höchststand im unabhängigen Monitoring. Alarmierend ist vor allem der Anstieg bei Kinder und Jugendlichen. 28 Mal waren Kinder unter 14 Jahren direkt betroffen von rechter und rassistischer Gewalt und 33 Mal mit angegriffen. 30 Mal waren Jugendliche, also zwischen 14 und 18 Jahren, direkt betroffen oder mit angegriffen. Und auch hier ist die Zahl mit 103 betroffenen Kindern und Jugendlichen ein Höchststand im unabhängigen Monitoring. Und der nächste Höchststand schließt sich an. Im Blick auf die Landkreise in Erfurt haben wir so viel recht und rassistische Angriffe registriert wie noch nie. Im vergangenen Jahr waren das 53 Angriffe. Auch hier hat sich die Zahl zu 2021 fast verdoppelt. Das ist durchschnittlich ein rechter oder rassistischer Angriff pro Woche in der Landeshauptstadt. Und nach Erfurt folgen dann Jena und Gera mit jeweils 21 Angriffen. Und hier vor allem auch Gera hat sich die Zahl im Vergleich zum Vorjahr auch nochmal verdoppelt. Und im Ilm-Kreis, der wäre noch zu erwähnen, weil es hier auch einen massiven Anstieg gab im Vergleich zu den gesamten Vorjahren. Rassismus ist das häufigste Tatmotiv und ich glaube, wir müssen nochmal betonen, Rassismus meinen wir damit natürlich spezifische Formen auch wie antischwarzen Rassismus, antimuslimischen Rassismus, aber auch Rassismus gegen Sinti und Roma. Besonders auffällig ist aber der Anstieg bei Angriffen auf politische GegnerInnen und JournalistInnen. Und Angriffe auf politische Gegner haben sich zum Beispiel auch im Vergleich mit 38 erfassten Fällen verdoppelt und auf JournalistInnen mit 27 Angriffen sogar mehr als verdreifacht. Und zudem haben wir auch einen Anstieg bei Angriffen gegen LGBTIQ und sozialdarwinistisch motivierten Angriffen wie Ableism. Wichtig zu betonen ist hier vor allem auch, hinter den von mir präsentierten Zahlen oder immer wenn wir auch diese Zahlen präsentieren, steht eine erlebte Eskalation von rechter und rassistischer Gewalt. Und zudem gibt es auch eine hohe Dunkelziffer, von der wir auch ausgehen, vor allem insbesondere im ländlichen Raum. In Gera gab es auch mal eine sogenannte Dunkelfeldstudie, die gezeigt hat, dass unsere Zahlen da tatsächlich verschwindend gering sind in dem, was wirklich die Erfahrungen sind. Und deswegen gehen wir auch nochmal insbesondere von einer hohen Dunkelziffer bei rassistischer Gewalt aus.
Wichtig war uns einfach auch nochmal die Perspektive zu hören, die so unglaublich viele Menschen in Thüringen haben, und zwar dieser tägliche Auseinandersetzung, die tägliche Konfrontation und auch der tägliche Kampf gegen Rassismus, der einerseits auf der Ebene von Beleidigung, Bedrohung wirkt, aber auch auf der Ebene von institutionellen Rassismus und auf so verschiedenen Ebenen die Konfrontation stattfindet. Und nur hat das auch nochmal sehr eindrucksvoll geschildert, wie da ihre Erlebnisse in Gera sind.
Erstmal vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf und über meine Perspektive sprechen kann. Ich glaube, der Weg, um Rassismus zu kämpfen, fängt da an, wo wir anfangen, drüber laut zu sprechen, drüber laut zu berichten und uns nicht immer nur an die Zahlen wenden. Wie gesagt, also die Dunkelziffer ist wirklich sehr viel höher. Ich persönlich werde tagtäglich von Rassismus in Gera betroffen. Und diese Angriffe konnte ich nicht dokumentieren. Ich konnte diese Angriffe nicht bei der Polizei melden, wenn mir gesagt würde, du Schweinefleisch musst in deinem Heimatland zurückkehren. Du musst, warum trägst du dein Kopftuch weiterhin her? Rassismus erlebe ich an der Kasse. Wenn ich die Verkäuferin sage, mit der Karte bitte, dann guckte sie mich so an, als wäre ich eine Frau, die aus hinter der Kuhn kommt und kann mit einer Karte nicht zahlen können. Rassismus fängt da an, wenn mir tagtäglich gesagt wurde, aber du sprichst sehr gut Deutsch. Sehe ich so aus als eine Person, die Deutsch nicht sprechen konnte. Ich verstehe schon, dass viele Menschen, die in Deutschland gekommen sind, noch kein Deutsch gelernt haben oder schlecht Deutsch gelernt haben. Aber das hat gar nicht damit zu tun, die Vorurteile an uns zu setzen. Also ich erlebe so viele Vorurteile in Gera. Ich muss erst mal sagen, ich war in Bochum, in Nordrhein-Westfalen und bin von dort nach Gera umgezogen. Und da kann ich schon viele Unterschiede erleben. Also dieser Alltag-Rassismus, die habe ich in Bochum so wenig wie gar nicht erlebt. Und in Gera muss ich das täglich erleben. Also am Anfang, als ich 2018 nach Gera gekommen bin, dachte ich, ich kann hier etwas ändern. Ich kann die Meinung von diesen Menschen äußern. Und ich habe diesen Zeitungsprojekt neu in Gera entwickelt und versuchte dadurch über eine gute Perspektive die Menschen mit unseren Texten zu erreichen. Die Texten werden von Geflüchteten auf Deutsch geschrieben und werden in Gerarer Behörden und in Gerarer Orten verteilt. Und da habe ich versucht, immer, wenn ich angegriffen wurde, habe ich versucht, immer mich als die beste Mädchen zu zeigen, die immer nur von guten Sachen erzählt, die immer sagte, bitte allgemeinen Sie nicht. Nicht wir alle sind so schlecht. Unsere Landsleute machen nicht alle Straftaten. Ich habe damals versucht, mich immer zu entschuldigen und zu beweisen, dass ich bin keine schlechte Flüchtlinge. Aber heute, nach 7 Jahren und halb Leben in Deutschland, verstehe ich jetzt, wie ich damit umgehen soll. Also entweder ignoriere ich das, wenn ich keine Zeit habe, oder antworte ich hart drauf. Zum Beispiel eine Frau im Kaufland sagte zu ihrem Mann, oh, alle Ausländer, voller Raum mit Ausländern. Dann habe ich sie gefragt, und ärgert Ihnen das? Sagte sie, ja, so sehr. Da habe ich gesagt, genau das ist mein Ziel, dass sie sich ärgern. Ja, genau an diesem Punkt hat sie nichts weiteres gesagt und ist sie weiter einkaufen gegangen und ich hatte meine Ruhe gehabt.
Merlin Müller war ja ein Betroffener des brutalen Angriffs in Fretterode, wo eben 2 Neonazis aus dem Haus von Thorsten Heise, einem weltweit organisierten Neonazi-NPD-Kader, würde ich sagen, herausgestürmt sind, nach einer Verfolgungsjagd eben auch die beiden Journalisten mit Schraubenschlüssel und Messer angegriffen, schwer verletzt haben und eben auch sozusagen das Urteil im letzten Jahr, weiterer Tiefpunkt, würde ich sagen, auch der Thüringer Justiz gewesen ist. Also zum einen natürlich einfach die Betroffenen im Stich gelassen worden sind, weil die Strafen total milde waren mit Bewährungsstrafen und Sozialstunden. Und eben auch Merlin damals sehr deutlich auch gesagt hat, dass er auch sein Vertrauen in die Thüringer Justiz oder in die Justiz im Allgemeinen oder in den Staat verloren hat.
Das skandalöse Urteil im Fretterode-Verfahren, ne? Also wir erinnern uns, Gianluca Bruno, der Ziehsohn von Thorsten Heise, hat ein Jahr Gefängnis auf Bewährung gekriegt und der Sohn von Thorsten Heise, Nordulf H., er hat nur 200 Arbeitsstunden für die Tat bekommen und das ist ein klares Signal an die neonazistische, an die rechte Szene hier in Thüringen. Einerseits hat das Verfahren unglaublich lange gedauert, es hat total lange gedauert, bis es zum Prozess gekommen ist und es ist ein klares Signal. Man kann schwerste Gewalttaten begehen und wird lapidar bestraft. Also Bewährung für Gianluca Bruno, dem ist halt Bewährung erstmal egal. Und auch Nordulf Heise, da ist dann auch, also da ist jetzt keine Bewährung, sondern die Arbeitsstunden erstmal offen so, aber das ist halt auch nichts quasi. Genau, wir sind in Revision gegangen, die Staatsanwaltschaft ist in Revision gegangen, der Anwalt von Otto Feise ist in Revision gegangen, sogar auch der Täteranwalt ist in Revision gegangen. Das liegt jetzt beim BGH, das liegt da jetzt und irgendwann wird darüber entschieden. Also unser Anwälte oder mein Anwalt sagt, ja, macht ihr mal, also das ist jetzt so, das war eine unglaublich lange Zeit für uns, mehr als ein Jahr, wo wir wirklich auch ne, fast zu jedem Prozesstag nach Mühlhausen gefahren sind, um auch den Neonazi zu zeigen, das interessiert uns auch. Ich sitze da auch, also dass ich da irgendwie jeden Tag, fast jeden Tag saß, war für mich auch ein Statement, denen gegenüber zu sitzen und zu sagen, ich habe Respekt vor euch, weil ihr scheiß gewalttätig seid. Ich habe auch Angst vor euch, aber ich lasse mich nicht von euch einschüchtern. Und das hat aber wirklich nur funktioniert, weil ein stabiles Umfeld da war, viel Unterstützung von Esra, aber auch von antifaschistischen Gruppen, die jeden Tag da eine Kundgebung vorgemacht haben, im Hintergrund gerödelt haben. Antifaschistische Recherchegruppen haben viel gearbeitet, journalistische Kolleginnen haben viel gearbeitet zu dem Fall. Also da war ich in einer sehr, sehr privilegierten Position.
Als nächstes hat beim Kaltland-Talk Franz wieder gesprochen, nämlich mit dem Fokus auf Rassismus. Und direkt im Anschluss daran hören wir Noa, die genau über diese Erfahrung noch einmal spricht, aber auch über Möglichkeiten der Solidarität und der solidarischen Organisierung.
Rassismus. Wir haben schon angeschnitten und es ist halt einfach seit Jahren das Tatmotiv, was sozusagen am meisten in der Statistik auch vorkommt und rassistische Gewalt tagtäglich auch stattfindet. Und im letzten Jahr hat sich nochmal was gezeigt, was vielen hier wahrscheinlich klar ist, aber was wir tatsächlich nochmal betont haben, ist sozusagen dieser deutliche Zusammenhang zwischen rassistischer Gewalt und Rassismus und rassistischer Stimmungsmache. Und wenn man jetzt mal auf den Jahresverlauf kurz guckt in Bezug auf rassistische Gewalttaten, dann sieht man vor allem zum Ende des Jahres einen Anstieg. Und ich nenne jetzt mal zwei Beispiele dafür, für so eine gefährliche rassistische Stimmungsmache, die in diesem Jahr stattgefunden hat und die sicherlich hauptsächlich von der AfD kommt, aber auch von PolitikerInnen demokratischer Parteien. Und das eine ist der 21. Juli, als der CDU-Landtagsabgeordnete Andreas Bühl das rassistische Ressentiment von sogenannten Sinti- und Roma-Großfamilien verbreitete und mit der Aussage verband, Menschen, die unsere Gastfreundschaft nicht würdigen und sich unangepasst verhalten, kann man nicht dulden und die Bargeldauszahlung wieder abschaffen will. Am 8. August der SPD-Landrat Matthias Jendricke auf das rassistische Narrativ des Sozialmissbrauchs anspielt und das auch mit der Forderung verbindet, dass von ukrainischen Geflüchteten der Pass einbehalten werden soll und diese nur noch auf Antrag nach Hause reisen dürfen. Das ist sozusagen, steht nur beispielhaft für das, was wir am Ende ab sozusagen Juli, August in Thüringen erlebt haben, denn zahlreiche KommunalpolitikerInnen von CDU und SPD haben das wiederholt auf verschiedene Art und Weise und auch damit ging eine Eskalation rassistischer Gewalt einher. Und wir haben zum Ende des Jahres tatsächlich dann jeden zweiten Tag einen rassistischen Angriff teilweise in den Monaten registriert. Und von diesen hinter diesen Angriffen stehen Menschen, die davon betroffen sind. Das ist auch immer unglaublich wichtig, das halt auch zu verstehen. Es geht um 205 Menschen in Thüringen, die davon betroffen waren. Und davon waren 85 Kinder und Jugendliche. Den 8-Jährigen, der beim Schwimmunterricht von dem 71-jährigen Mann brutal in den Magen geschlagen worden ist und rassistisch beleidigt ist, wo nur der Lehrer dann am Ende eingegriffen hat und Schlimmeres verhindert hat und wo gegen eine geringe Geldauflage am Ende von der Staatsanwaltschaft alles eingestellt worden ist. Gewalttätiger Rassismus entlädt sich gegen Kinder und Jugendliche auf der Straße, in der Straßenbahn, an der Bushaltestelle, in der Stadt, auf dem Land und selbst in der Wohnung und im Wohnumfeld, dem Ort, der als sicher gelten sollte, kommt es immer wieder zu rassistischer Gewalt. Und für die Situation für migrantisierte Menschen hat sich in Thüringen im letzten Jahr weiter verschärft. Und unter der Gewalterfahrung liegt natürlich, um das immer wieder auch zu betonen, die alltägliche Konfrontation mit Rassismus, beziehungsweise gerade auch mit institutionellem Rassismus. Und damit ist Rassismus eine tagtägliche existenzielle Gefahr für Betroffene, aber auch für eine plurale, lebenswerte, vielfältige Gesellschaft für uns alle.
Ich habe mich wirklich so schwach in Gera gefühlt. Mir wurde immer gesagt, eure arabischen Frauen sind sehr empfindlich. Mit der Zeit sagte ich mir vielleicht schon, vielleicht stimmt das schon, wir sind empfindlich. Und wir sind dran nicht gewohnt, beschimpft zu werden und diskriminiert zu werden. Und also, ja, dass die Leute uns verkleinern. Und ja, es gab eine Zeit, wo ich gesagt habe, ja, ich bin empfindlich. Bis ich die Gruppe, also die freie Gruppe von Miriam kennengelernt habe und wieder gefühlt habe, dass nein, ich bin nicht empfindlich. Ich bin einfach ein Mensch, genau wie diesen Menschen, die hier mich angriffen. Und ich bin so stark genug, mich dagegen zu setzen und dagegen was zu machen. Und ja, ich habe die verlorene Motivation wieder bekommen bei der Vorbereitung für die internationalen Wochen gegen Rassismus. Und ich glaube, das ist nicht ausreichend. Wir brauchen in Gera noch viel mehr Arbeit und Unterstützung. Wir brauchen unabhängige Antidiskriminierungsstelle. Wir brauchen Ausländerbeirat. Wir brauchen Projekte, die wie Empowerment in Erfurt, was die Menschen in Gera wirklich unterstützt, weil also mein Vater wohnt in Bochum, hat Umzugsfirma und alle oder 90% seiner Verträge kommen aus Gera. Die Menschen ziehen von Gera nach Nordrhein-Westfalen oder auch wo auch immer weg. Und das ist schade. Also, dass alle Menschen von hier wegziehen, das wird die Möglichkeit für die neuen Nazis erweitern, dass sie wieder hier eine Nazis-Stadt entwickeln, also organisieren.
Der letzte Aspekt, den ihr beim Kaltland-Talk angesprochen habt, war der Angriffsort Demonstration. Das hattet ihr jetzt schon im Rückblick auf die letzten 3 Jahre angedeutet, dass das natürlich eine der Herausforderungen der letzten Jahre auch war im Zuge der Corona-Pandemie, aber natürlich auch darüber hinaus. Und dementsprechend geht es jetzt eben um Demonstrationen als Angriffsorte. Als erstes ordnest du, Franz, das wieder ein und darauf Bezug nehmen dann Merlin und Noah.
Ich würde nochmal auf den Angriffsort Demonstrationen kommen, um da auch nochmal auf das Thema einzugehen. Wir haben im letzten Jahr fast ein Viertel aller Angriffe, also 43 Angriffe bei Demonstrations- bzw. im Umfeld von Demonstrationen erfasst. Und wir sprechen hier natürlich von Demonstrationen von extrem rechten Einzelpersonen und Netzwerken, hinter denen also AfD, Neonazis, Reichsbürger oder sogenannte Querdenker stehen. Und betroffen von den Angriffen waren vor allem JournalistInnen. Also in 25 Fällen waren JournalistInnen betroffen und politische Gegnerin, wie zum Beispiel Teilnehmende von Gegenprotesten. Und diese extrem rechte Mobilisierung, vor allem in Erfurt, Jena, Weimar und Gera, waren jeden Montag fast Ausgangspunkt für rechte Hetze, Beschimpfungen, für Bedrohungen und auch für Gewalt. Und auch hier zeigt sich im Jahresverlauf ganz deutlich die Korrelation mit den Hochphasen extrem rechter Mobilisierung und den Angriffen. Das zeigt auch nochmal und macht deutlich, dass extrem rechte Mobilisierung für eine Eskalation rechter und rassistischer Gewalt im letzten Jahr verantwortlich ist, wie auch schon 2015 und 2016, und dass auch da ein direkter Zusammenhang steht. Und gerade, was wir auch nochmal besagen in Bezug auf das, was tatsächlich jetzt so ein bisschen runtergeredet wird, in Bezug auf diesen sogenannten heißen Herbst oder Wutwinter, dass der nicht stattgefunden hat, ist tatsächlich, redet man hier von einer Messlatte, die Erwartungen der extremen Rechten wurden nicht erfüllt. Aber wenn wir nach Thüringen gucken und dass wir seit 2015 jeden Montag Angsträume in verschiedensten Städten haben, dass wir in Gera letztes Jahr eine der größten Neonazi-Demonstrationen, wenn nicht sogar die größte Demonstration seit 1945 in Ostdeutschland hier hatten, sozusagen in Thüringen, das ist sozusagen einfach, das wird zum Teil einfach nicht darin berücksichtigt. Und deswegen sehen wir ja auch weiterhin die rassistische Mobilisierung, die wir jetzt auch wieder zunehmend erleben, gegen Geflüchtete in Ostdeutschland, wie wir es jetzt in Schleusingen erleben, aber auch woanders auch wieder Fahrt aufnehmen in eine nächste Welle.
Pöbeleien ist unser Alltagsgeschäft. Angepöbelt werden ist unser Alltagsgeschäft. Also es macht psychisch natürlich total viel mit uns. Deswegen, da gehen Leute verschieden mit um. Ich mache mich da immer so ein bisschen drüber lustig und verharmlose das für mich und stumpf dabei ab. Ich sage immer, wie ich früher Pokémon-Karten gesammelt habe, sammle ich heute Todesdrohungen. Also es geht nicht ein Wochenende, nicht ein Event extremer Rechter vorbei, wo ich nicht eine Todesdrohung kriege. Und das macht psychisch natürlich super viel mit uns. Und wir versuchen da intern mit Kolleginnen das aufzuarbeiten, holen uns viel auch externe Hilfe, also wirklich auch professionelle Hilfe durch TherapeutInnen, um das einmal psychisch zu verarbeiten. Natürlich, ne, geht es dann auch dann um physische Angriffe auf uns. Ein Beispiel, irgendwie am 3.10. wurde ich in Heiligenstadt angegriffen, in Thüringen, im Eichsfeld. Da sind wir jetzt in der Vorbereitung von solchen Dokumentationen, von solchen Sachen. Da vertrauen wir nicht mehr auf die Polizei. Also ich hole mir von meinen Freundinnen, frage ich rum, ob die mich beschützen, weil ich so oft schon von der Polizei enttäuscht worden bin, dass sie ihre Aufgabe nicht wahrgenommen haben, die Pressefreiheit zu beschützen, mich zu beschützen auf solchen Versammlungen. Dann hole ich mir Unterstützung durch Freundeskreis, durch Leute, die sich das zutrauen, physisch und auch psychisch, weil das ist auch für die eine krasse Belastung. Also ich check auch in meinem Privatleben alles um mich herum ab, wenn ich auf einer Straße unterwegs bin, weil ich einfach paranoid geworden bin von jeder Person so der Gesellschaft. Also habe ich schon verschiedenste Gewalttaten erlebt, von dem rüstigen Rentner bis dem krassen Neonazi und dann bis verschiedene Sicherheitsnetze, die dann bei Angriffen hoffentlich dann auch greifen. Genau, aber es ist viel interne Unterstützung. Man macht kein Event alleine. Also entweder man holt sich Schutz, die einen dann körperlich beschützen oder parlamentarischen Schutz. Wir waren schon so weit, dass wir vorher auch die Polizei anrufen und sagen, wir werden da auftauchen. Das interessiert die halt erstmal nicht. Die sagen dann, ja, wir sind ja nicht euer Personenschützer. Ihr könnt uns ja dann anrufen, wenn was vorfällt. Zu dem Vorfall am 3.10. in Heiligenstadt, das habe ich gemacht. 3-mal. Und die haben gesagt, ja, ja, wir sind da. Und dann ich so, naja, ich rufe jetzt hier halt gerade auf der Notfallnummer an. Ne? Ich rufe halt nicht nur auf dem Polizeipräsidium an, sondern ich habe die 110 gewählt. Ja, ja, wir sind da. Ich so, naja, ich wurde gerade angegriffen. Ich werde hier gerade angegriffen, aktiv. Hier ist keine Polizei. Das hat sich dann so ein bisschen aufgelöst. In Heiligenstadt kamen dann 2 Polizisten bei 300 aggressiven Demonstrantinnen. So. Und die haben uns dann aus der Stadt wirklich mit dem Polizeiauto rausgefahren, ja, zu unserem Parkplatz. So. Aber da ist viel interne Unterstützung und wenig Unterstützung durch staatliche Stellen.
Wo ist die Polizei bei unseren Demonstrationen, bei der Erinnerung von Halle und Hanau, bei der Demonstration für Internationalen Tag gegen Rassismus und bei vielen unterschiedlichen Demonstrationen? Wo war die Polizei, als wir angegriffen wurden von diesen neuen Nazis? Also die sind willkommen in diesem Landteil, alles zu machen, was sie sich wünschen, was sie wollen. Aber sie haben das größte Schutzgesetz, was wir nicht haben. Und ich spreche von wir nicht als Geflüchtete, sondern von wir, die gegen Rassismus kämpfen. Also das ist wirklich sehr schade für ein Land wie Deutschland, der demokratisches Land. Also ob es noch demokratisch, da frage ich mich. Ich bin zu diesem Land geflüchtet, weil ich nach Demokratie und Frieden gesucht habe. Und damals dachte ich, das habe ich hier gefunden. Ich lebe jetzt in Frieden, in Sicherheit und in einem demokratischen Land, wo ich alles machen darf und kann, wie ich es mir wünsche, wo ich geschützt bin als Frau, die jetzt von Gera nach Erfurt gefahren ist und jetzt alleine auch zurückkehrt. Aber heute habe ich extra meine Jacke mit einer Munze getragen, weil ich Angst habe, angegriffen zu werden. Erstmal als eine Frau und noch als eine ausländische Frau und noch als eine ausländische Frau mit einem Kopftuch. Und ja, wo ist die Polizei in diesen Situationen? Ist wirklich sehr traurig.
Wir haben ja heute den 5. Mai. Und damals ging es auch um den 1. Mai beim Kaltland-Talk, also um die Demonstration gegen den Neonazi-Aufmarsch, der dort wöchentlich auch am Montag stattfindet. Und dort wurde breit mobilisiert. Und zum Glück sind auch einige gekommen, vor allem aus Thüringen, leider weniger aus anderen Bundesländern. Aber das, was sich dort gezeigt hat, hat auch nochmal deutlich gemacht, warum diese Stadt ein massives Problem auch mit rechter Gewalt und Neonazis hat. Also in Gera haben sich die Angriffe ja im letzten Jahr mehr als verdoppelt. Und das hat man einfach daran gesehen, wie diese Stadt auch mit antifaschistischen oder zivilgesellschaftlichen Protest umgegangen ist. Und zwar kam es an diesem Tag zu einem massiven Einschränkung des Versammlungsrechts und auch zu Polizeigewalt bei dieser Demonstration gegen die antifaschistische Demonstration, während die Neonazi-Demonstration ungestört durch die Stadt laufen konnte und rechte Hetze verbreiten konnte. Das ging so weit, dass dort dann über 6 Stunden zum Teil Minderjährige eingekesselt waren, ID behandelt worden sind, es kalt zwischenzeitlich noch geregnet hatte, entsprechende Kleidung gar nicht mitgenommen werden konnte, es auch zu Verletzungen kam, Verletzte nicht rausgelassen wurden aus der Demonstration. Eine enorme Grundrechtsverletzung, die dort halt auch einfach stattgefunden haben und die einfach nochmal deutlich gezeigt haben, dass es da jetzt ganz dringend eine Aufarbeitung braucht, ganz dringend auch Konsequenzen, was da passiert ist. Denn die Menschen, die da vor Ort sind, für die war das eine Katastrophe. Es gibt nur wenige Menschen, die sich in Gera gegen diese Zustände engagieren und davon braucht es mehr und sowas schafft nicht Mut. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, sich da auch natürlich nicht nur auf die Behörden, dass sich da irgendwas ändert, zu verlassen, sondern jetzt auch ganz konkret Solidarität mit den Menschen in Gera zu zeigen, sie zu unterstützen und auch zukünftig unbedingt bei Protesten, wenn es um die Neonazi-Situation da vor Ort geht, sie auch zu kommen und auch hinzufahren und ja, Solidarität zu zeigen.
Vielen Dank, dass wir heute auf die letzten 3 Jahre zurückblicken konnten. Ihr wart auch zwischendurch mehrfach im Podcast zu Gast und ich glaube, das werden wir auch beibehalten und ich freue mich auf die nächsten Gespräche. Vielen Dank, bis bald.
Vielen Dank.
Vielen Dank, bis dann.
In den Links zum Podcast findet ihr natürlich die Jahresstatistik von Esra und weitere Links zum Weiterlesen und Podcasts zum Weiterhören, also zum Beispiel die erste Folge von Vor Ort, aber auch die Folgen, die wir zum Fretterode-Prozess veröffentlicht haben und andere Podcast-Folgen zu Thüringen.
Und um das Bild noch abzurunden, der VBRG veröffentlicht am Dienstag, den 9. Mai, auch die Jahresstatistik bundesweit.
Wir werden es natürlich nicht bei den 3 Jahren Podcast-Reihe Vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt belassen, sondern wir sitzen bereits an weiteren Folgen.
Und zwar zu den Themen queerfeindliche Gewalt und auch rechte Gewalt gegen KlimaaktivistInnen.
Und bis zu diesen Folgen findet ihr uns im Internet nsu-watch.info und verband-brg.de. Ihr könnt uns auf Social Media folgen, nämlich auf Twitter, auf Mastodon und auf Instagram. Und auch auf Facebook sind wir zu finden. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir sind auf eure Unterstützung und eure Spenden angewiesen. Wir packen euch die Links zu den Spenden für NSU Watch und zu den Spenden für den VBRG Opferhilfefonds auch in die Links zum Podcast. Wir wissen natürlich, nicht alle können uns finanziell unterstützen, aber wir freuen uns auch, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt und bewertet. Und damit sage ich Tschüss und wir hören uns in den nächsten Folgen wieder. Tschüss, Tee!
Tschüss, liebe Caro. Vielen Dank an alle ZuhörerInnen.